SWR 2 Forum.
Heute zum Thema runter vom Gas, was bringt Tempo 30 in Städten? Am Mikrofon Marion Theiß. 50 Stundenkilometer, das ist die Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften. Doch je schneller die Autos fahren, desto gefährlicher sind sie. Mehr als 2/3 aller Unfälle mit Personenschaden ereignen sich innerorts. Städte wie Bonn, Freiburg oder Leipzig wollen deshalb Tempo 30 zur Standardgeschwindigkeit machen. Welche Auswirkungen hätte das? Würde das unsere Straßen sicherer machen? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Ich diskutiere darüber mit Herbert Engelmohr, Verkehrsjurist und Sprecher beim AVD, dem Automobilclub von Deutschland. Gudrun Zülke, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Baden-Württemberg und Martin Randelhoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verkehrswesen und Verkehrsplanung an der Technischen Universität Dortmund und Autor des Blogs Zukunft Mobilität. Herr Randelhoff, warum bremsen immer mehr Kommunen den Verkehr auf Tempo 30 runter?
Weil wir einfach sehen, dass wir ja relativ große Probleme in der Verkehrssicherheit haben, aufgrund auch überhöhter Geschwindigkeiten und Tempo 30 ein gutes Mittel ist, um den Verkehr sicherer zu gestalten, insbesondere was Wohnstraßen angeht, das direkte Lebensumfeld der Menschen eben sicherer zu gestalten, es Kindern und älteren Menschen zu ermöglichen, sicher am Verkehr teilzunehmen, sei es als Radfahrer, sei es zu Fuß oder wie auch immer. Und das Ganze schafft Tempo 30 relativ gut.
Mit Wohnstraßen hat das alles mal angefangen. Früher war Tempo 30 auf wenige Bereiche begrenzt. Inzwischen muss man auch auf vielen Hauptstraßen arg langsam machen. Ist das sinnvoll, Frau Zülke?
Ja, das ist sehr sinnvoll, weil die Hauptstraßen werden ja nicht nur von Autos genutzt, sondern auch die Radfahrenden haben Ziele in den Hauptverkehrsstraßen und die Radfahrer sind sehr viel sicherer, wenn der Verkehr insgesamt langsamer ist, wenn also Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit flächendeckend gilt.
Mehr Sicherheit, Herr Engelmohr. Wenn jetzt Städte wie Freiburg Tempo 30 auf ein ganzes Stadtgebiet ausdehnen wollen, auch aus Sicherheitsgründen, geht Ihnen das zu weit?
Jede Stadt muss natürlich auch erstmal schauen, wie ist ihre örtliche Verkehrssituation. Also zum Beispiel jetzt, um hier für Frankfurt mal ein paar Beispiele zu nehmen, als Pendlerhauptstadt Deutschlands ist es natürlich schon so, dass hier 400.000 Leute pro Tag pendeln bei einer Einwohnerzahl von 750.000 und dass man da schon von außen auch in die Stadt kommen muss mit dem Auto, was auch die meisten machen. Also über fast 70% der Pendler sind hier mit dem Auto unterwegs. Wobei natürlich auch Frankfurt, wie alle anderen Städte, große Tempo-30-Zonen hat. Es gibt Städte, die bis zu 80% schon jetzt Tempo 30 haben. Also man muss sich dann im Einzelfall und vor Ort angucken, wo man da noch Potenziale hat, beziehungsweise wo man auch noch, was die Verkehrssicherheit angeht, was verbessern könnte.
Sie sagen, man muss auf den Einzelfall gucken. Trotzdem ist es ja so, dass man weiß, 3 von 10 Fußgängern überleben, wenn sie bei Tempo 50 von einem Auto angefahren werden. 9 von 10 überleben, wenn das Auto nur 30 fährt. Das geht zumindest aus Daten des baden-württembergischen Verkehrsministeriums hervor. Müssen wir darauf nicht reagieren, Frau Zülke?
Ja.
Herr Engelmohr?
Ja, natürlich muss man auf festgestellte Unfallschwerpunkte reagieren. Ich möchte da gerade noch einwerfen, dass nach einigen Untersuchungen der Versicherungswirtschaft vom UDV sich die neuralgischen Punkte als Kreuzungen und Einmündungen herausgestellt haben. Also man muss dann auch schauen, was sind die Unfallursachen, wo sind die Schwerpunkte und wo muss man an dem Punkt was tun.
Ja, aber was total wichtig ist, dass wir eben als Regelgeschwindigkeit zunächst mal flächendeckend Tempo 30 machen und nur an den Straßen, wo ich die Fußgänger und die Radfahrer wirklich baulich geschützt habe, dort kann man dann die Geschwindigkeit streckenbezogen wieder erhöhen. Wir wollen ja gar nicht, dass es wirklich flächendeckend ist, aber wenn wir das umdrehen, dass zunächst überall Tempo 30 ist, dann werden die Städte auf einmal Radwege bauen. Dann wird es nämlich ganz schnell gehen, wenn die Radwege gebaut werden müssen, damit die Autos wieder Tempo 50 fahren dürfen.
Die Autos und die Fahrräder sind ja auch in den letzten Jahren sehr viel mehr und schneller geworden und schon damit ist das Unfallrisiko gestiegen. Müssen wir da nicht was unternehmen, Herr Randelhoff?
Natürlich müssen wir da was unternehmen. Wir müssen auf zwei Arten was unternehmen. So wie gerade schon gesagt wurde, sichere Infrastruktur dort schaffen, wo man hohe Geschwindigkeiten hat, sodass eben der Radverkehr und auch natürlich der Fußverkehr separiert ist, dass natürlich an Kreuzungen und so weiter das sichere Queren der Fahrbahn möglich ist. Und auf der anderen Seite müssen wir dort, wo wir eben niedrigere Geschwindigkeiten sehen, eben im Nebenstraßennetz den sogenannten Mischverkehr sicher gestalten. Das bedeutet dort, wo der Radverkehr, wo der Fußverkehr bzw. auch der Pkw-Verkehr in einer relativ engen Straße gemeinsam geführt wird. Da geht es dann darum, auch baulich das so auszugestalten, dass so niedrige Geschwindigkeiten gefahren werden, dass es dort für alle Verkehrsteilnehmer ein sicheres Umfeld gibt. Und das sind sozusagen die zwei Kernaufgaben, vor denen Kommunen stehen, wenn es darum geht, die Verkehrssicherheit zu steigern.
Das hat aber jetzt nicht grundsätzlich was mit der Regelgeschwindigkeit zu tun, was Sie sagen, oder?
Ja, es hat schon was mit der Regelgeschwindigkeit zu tun, weil es dreht einfach das Denken und das Vorgehen um. Wenn Sie heutzutage Tempo 30 anordnen müssen oder möchten, dann müssen Sie dort eine gewisse besondere Gefährdungslage vorweisen, wenn Sie das eben aus Verkehrssicherheitsgründen machen möchten. Das bedeutet, Sie brauchen erstmal eine gewisse Anzahl von Unfällen, um eben die Geschwindigkeit senken zu können. Meiner Meinung nach wäre es viel schlauer zu sagen, ja okay, wir haben eben die Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 und dort, wo es hinreichend sicher ist, kann ich dann höhere Geschwindigkeiten zulassen. Also dieses umgedrehte Herangehen sorgt eben dafür, dass Straßen von sich aus sicherer sind.
Und wir haben ja ganz viele Städte auch, die einfach nichts tun. Und wenn die Regelgeschwindigkeit 30 ist und die Städte nichts tun, ist es okay. Und wenn die Regelgeschwindigkeit 50 ist, dann sind ein Haufen besorgte Verkehrsteilnehmer dabei, die Städte zu überreden, dass endlich die Geschwindigkeit langsamer ist. Deswegen ist es so wichtig, dass die gesetzliche Regelgeschwindigkeit zunächst mal 30 ist. Und dort, wo die Städte was tun, dann können die Autos vielleicht schneller fahren.
Jetzt möchte die Stadt Freiburg unter anderem das machen, nämlich Regelgeschwindigkeit 30 einführen als Pilotprojekt auf dem Gebiet der Stadt. Der Bundesverkehrsminister müsste das erlauben, aber der möchte es nicht. Er sagt, das sei nicht möglich. Der Bund sei zuständig und er will es nicht. Finden Sie das nachvollziehbar, Herr Engelmohr?
Naja, die Straßenverkehrsordnung und das Straßenverkehrsrecht hat eine bestimmte Struktur, die da angesprochen ist. Und die Abläufe bzw. die Hierarchien sind so. Also das ist jetzt eine rein deskriptive Beschreibung. Also insoweit muss man sich bei solchen Verkehrsversuchen immer an die nächsthöheren Ebenen wenden. Ich denke mal, dass die Länder hier eine relativ wichtige Funktion haben. Die müssten in ihrer Zuständigkeit da auch noch ein Wörtchen mitreden. Also insoweit ist der Bund hier nicht alleine mit im Boot, sondern das muss auch mit den Ländern abgeklärt werden.
Kann man die Zuständigkeiten nicht ändern?
Gut, das wäre jetzt wiederum eine Bundesfrage. Da müsste man jetzt nochmal an die Straßenverkehrsordnung ran, die ja gerade novelliert wurde, beziehungsweise wo man sich geeinigt hat, dass die Novellierung vom letzten Jahr gilt. Also insoweit ist da jetzt gerade eine große Diskussion gelaufen und meines Wissens war das jetzt nicht Teil dieser Diskussion.
Ja, aber genau da liegt der Punkt. Die Straßenverkehrsordnung muss geändert werden und zwar ganz dringend, weil die Straßenverkehrsordnung geht davon aus, dass zunächst mal das Auto da ist und dass das Auto ein Vorrecht hat. Und solange wir das nicht grundlegend ändern, werden wir kein sicheres Verkehrsrecht für Fußgänger und Autofahrer haben, für Fußgänger und Radfahrer. Und ganz wichtig ist, dass man Verkehr vom Menschen her denkt.
Also wenn ich da gerade mal als Vertreter eines Automobilclubs was einwerfen darf. Die letzte Straßenverkehrsnovelle war ja gerade dazu da, um hier den Fahrradverkehr zu stärken. Insoweit nimmt das Recht natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer in den Blick. Und insoweit würde ich die Straßenverkehrsordnung auch als neutral betrachten, weil natürlich die für alle Verkehrsteilnehmer gilt.
Ja, also die letzte Novelle hat den Radfahrern tatsächlich was gebracht, aber die Frage ist doch auch, wie man die Gefahr definiert. Also, dass es erlaubt ist, mit einem Auto an geparkten Autos mit Tempo 50 vorbeizufahren, obwohl in jeder Lücke zwischen den Autos jeden Augenblick ein Kind auf die Straße rennen könnte, halte ich für unverhältnismäßig. Und ich würde ganz klar sagen, Gefahr habe ich dann, wenn ich Mischverkehr mit Tempo 50 habe ich eine eine Gefahrenlage, also Tempo 30 anordnen. Also man kann da mit dem Rechtsrahmen, da muss man was ändern, damit die Straßen sicherer werden.
Herr Randelhoff, können Sie uns da mal mit ein paar Zahlen vielleicht aushelfen, die das eine oder andere stützen?
Kann ich. Also es gab natürlich sehr umfangreiche Untersuchungen, was insbesondere die Einführung von Tempo-30-Zonen anging. Da hat man dann innerhalb von 20 Jahren beispielsweise in London, aber auch in Zürich gesehen, dass die Zahl der Verkehrsopfer, also der Schwerverletzten und auch tödlich Verletzten, um ungefähr 40% reduziert wurde. Und insbesondere bei Kindern konnte man diese Reduktion beobachten. Da war es dann ungefähr nur noch die Hälfte der Verkehrsopferzahlen. Und was parallel auch noch abnimmt, ist nicht nur sozusagen die Zahl der Unfälle generell oder auch eben der schwer verletzten Menschen, sondern auch die Zahl der Verkehrskonflikte, also letztendlich von Gefahren, die entstehen, ohne dass es zum Unfall kommt, nimmt ab. Und dadurch steigt das subjektive Sicherheitsgefühl der einzelnen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Und das ist eben wichtig. Das zweite Thema ist, natürlich mit geringerer Geschwindigkeit steigt die Aufmerksamkeit für die Seitenräume, also sprich die Gehwege, die Radschutzstreifen, Radfahrstreifen, wenn welche vorhanden sind. Je schneller ich fahre, desto stärker ist meine Aufmerksamkeit auch auf die Fahrbahn unmittelbar gerichtet. Und das kann natürlich dann die entsprechende Verkehrssicherheit für ja am Rand spielende Kinder oder querende Fußgängerinnen und Fußgänger etc. Negativ beeinflussen. Das soweit zur Verkehrssicherheit. Und auf der anderen Seite zwei Argumente, die ja immer vorgebracht werden, ist einmal sehr, sehr große Zeitverluste, die vermeintlich durch die Temporeduktion entstehen. Die kann man so aber meistens nicht umfangreich beobachten. Das hat zwei Gründe. Erstens ist die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten im Straßennetz, meistens weit unter 50 km/h, einfach weil zu viel Verkehr ist. Und das zweite Thema ist, dass die Flüssigkeit des Verkehrs zunimmt, je geringer die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen einzelnen Fahrzeugen sind. Und wenn ich die eben bei Tempo 30 sozusagen abriegele, dann habe ich eben einen flüssigeren Verkehr und kann eben auch mit den entsprechenden Ampelschaltungen etc. pp. Die entsprechenden positiven Effekte dieses flüssigeren Verkehrs hervorbringen.
Und wir haben noch einen zusätzlichen Effekt, wenn die Autofahrer meinen, dass es jetzt dann ganz langsam durch das Tempo 30 vorangeht, dass sie nämlich mit dem Fahrrad schneller sind, dann haben wir noch einen Umstiegseffekt, dass Leute aus dem Auto aus und aufs Fahrrad draufsteigen und das erhöht die Verkehrssicherheit zusätzlich.
Wenn ich da noch mal ergänzen dürfte, gerade was jetzt die Verkehrsunfallzahlen angeht, letztes Jahr gab es 10% weniger Verkehrsunfallopfer im Bereich Fußgänger und das Statistische Bundesamt sagt, dass seit 1991 bis 2020, ich habe mir das gerade vorhin noch mal angeguckt, 80% Minderung da ist. Diese Woche fand eine Verkehrssicherheitskonferenz im Verkehrsministerium statt, wo quasi für die nächsten 10 Jahre ein Verkehrssicherheitsprogramm auf die Schiene gebracht werden soll oder auf die Straße, besser gesagt. Also man bemüht sich an allen Punkten hier für Verbesserungen zu sorgen. Gerade was, weil es jetzt auch ein paar Mal angesprochen wurde, die Sache mit den Schulkindern. Da gibt es ja die Einrichtung, dass man Schulwege sich anschaut und da versucht, mit Eltern, mit den städtischen Behörden Verbesserungen hinzubekommen. Und jedenfalls die Beobachtung hier im Umfeld ist, dass das auch wahrgenommen wird und dass das auch was im Einzelfall bringt. Was die Durchgangsstraßen angeht, also im Rhein-Main-Gebiet, ich bleib mal hier beim Lokalen, ist es natürlich so, dass sie bei dem großen Pendlerdruck, jedenfalls wenn keine Pandemie ist, da schon auch für einen vernünftigen Zugang zur Stadt, wo die meisten Arbeitsplätze sind und wo die meisten Leute hin müssen, sorgen müssen. Und dann ist es fast unabweisliches Gebot, dass man auf den Durchgangsstraßen Minimum Tempo 50 anbietet sozusagen oder bei den größeren Ein- und Ausfallstraßen sogar höhere Geschwindigkeiten, wenn die autobahnmäßig ausgebaut sind. Also da würde ich insoweit widersprechen, weil man ja auch die Leute in einem bestimmten Zeitraum in die Stadt bringen will und dann abends natürlich auch wieder raus.
Ja, aber das war doch überhaupt gar kein Widerspruch. Von uns hat niemand was von Tempo 30 auf Ein- und Ausfallstraßen gesagt. Wir haben nur gesagt, da darf nur höhere Geschwindigkeit gefahren werden, wenn es anständig gesicherte, separate Rad- und Fußwege gibt. Und dass eben, solange die nicht gebaut sind, dann haben die Autofahrer eben Pech gehabt, dann müssen sie warten, bis die gebaut sind und dann dürfen sie wieder schneller fahren.
Können wir noch mal zu den Unfallzahlen zurück, die ja unterm Strich tatsächlich gesunken sind? Herr Randelhoff, können Sie sagen, woran das hängt?
Also für das Jahr 2020 kann man das nicht sagen, weil natürlich die Corona-Pandemie da ein bisschen die Statistik verfälscht, insbesondere was die März- und April-Zahlen angeht. Im Jahr 2019, also wenn man sich diese Werte anschaut, dann sieht man, dass insbesondere die Verkehrsunfall- oder Verkehrstodeszahlen im Bereich Pkw und auch Lkw zurückgehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir weitere Verkehrssicherheitstechnik in die Fahrzeuge einbauen. Bremsassistenten, Nothalteassistenten, Spurhalteassistenten etc. pp. Was man aber gleichzeitig sieht, ist, dass insbesondere die Zahl der getöteten Radfahrenden in den letzten Jahren gestiegen ist. Hängt einfach damit zusammen, dass die Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer zugenommen hat. Und da sie meistens mit nicht adäquater, sicherer und unsicherer Infrastruktur konfrontiert sind, kommt es hier teilweise zu entsprechenden Unfällen, die auch tödlich oder zumindest mit schweren Verletzungen ausgehen können. Das betrifft natürlich zu einem Großteil die Kreuzungsbereiche und Einmündungen, aber es betrifft auch zum Beispiel das Fahren auf einer Straße und überholt werden mit einem nicht ausreichenden Sicherheitsabstand durch Pkw oder eben auch mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten, sodass zum Beispiel Radfahrende ins Taumeln kommen und dann auf die Fahrbahn fallen und gegebenenfalls überfahren werden. Also das sind sozusagen jetzt die Horror-Szenarien. Aber generell kann man sagen, dass die Verkehrssicherheit für Radfahrende in den letzten Jahren sich nicht substanziell verbessert hat, während sie für Fahrzeuginsassen aufgrund des technischen Fortschritts sicherer geworden ist.
Und die Zahl der Radfahrer ist ja auch definitiv nochmal angestiegen in der Corona-Zeit.
Ja, darauf wollte ich jetzt auch nochmal eingehen, weil diese von Herrn Randelhoff genannten Unfallzahlen zeigen auch, dass die Gruppe der, ja, sagen wir mal, Älteren hier durchaus auch starke Anstiege im Bereich der Unfälle zu verzeichnen hat. Also ältere Verkehrsteilnehmer auf Rädern, meistens Pedelecs. Das ist auch eine Entwicklung, die sich durch die Verbreitung von Pedelecs abzeichnet.
Ich wollte noch mal auf die Einfalls- und Durchfallstraßen eingehen. Sie haben gesagt, in Frankfurt, das war unser Beispiel, müsste es den Zugang zur Stadt geben. Andererseits könnte man gerade ja in Großstädten sagen, naja, da hat man besser die Möglichkeit, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Andererseits, wenn ich mir so eine Stadt wie Freiburg, um das Beispiel wieder zu nennen, anschaue, wo eine Bundesstraße von der Autobahn durch die Stadt in den Schwarzwald, die einzige Achse, die von Osten nach Westen führt, mit Tempo 30 nur befahren werden darf, macht sowas Sinn?
Aus meiner Sicht nicht. Also, weil wenn es Durchgangsverkehr ist, dann sollte dieser Durchgangsverkehr eben auch so zügig wie möglich, also da würde ich dem Herrn Randelhoff zustimmen, gleichmäßig mit gut getakteten Ampeln, aber mindestens mit Tempo 50, also je nach Ausbauzustand, ich habe da kein Bild vor Augen, durch die Stadt dann geleitet werden.
Na, Durchgangsverkehr ist halt immer so eine Sache, wenn es eng ist. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Heidelberg, ne? Es gibt halt nur eine Straße. Wie will man das also dann lösen, ne?
Vor Ort, also hier in Frankfurt zum Beispiel, ich bleibe bei meinen regionalen Beispielen, hat sich die Industrie- und Handelskammer darum bemüht, ein Verkehrskonzept aufzustellen, was auch Wirtschaftsverkehre, Pendlerinteressen und natürlich auch Interessen der Leute, die in der Stadt wohnen, berücksichtigt.
Pendlerinteressen, sind das für Sie Pendler, Autofahrer oder überhaupt Pendler?
Sicher auch die Pendler mit den öffentlichen Nahverkehr. Nur da liegt das Problem darin, Frankfurt hat ein ausgebautes System, aber auch das stößt sehr schnell an die Grenzen. Und bevor das nicht ausgebaut ist, werden viele Leute schon deshalb ins Auto steigen, weil das für sie die einzige Möglichkeit ist, hierher zu kommen.
Also für mich stellt sich immer eine Frage und das ist, sinkt die Erreichbarkeit durch Herabsetzung von Geschwindigkeit auf Einfall- oder auch Durchgangsstraßen? Also ich trenne das immer sehr gerne, weil die Erreichbarkeit, also das Generelle, die Ermöglichung, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich auf Arbeit komme, dass ich zum Einkaufen komme und so weiter, ist durch die Herabsetzung der Geschwindigkeit ja nicht wirklich eingeschränkt. Ich kann immer noch weiterhin dorthin fahren, wo ich hinfahren möchte. Die Herausforderung ist nur, die der Staat auch meiner Meinung nach als kommunale Pflichtaufgabe hat, ist es ja, für sichere Verkehrsbedingungen zu sorgen, dass eben mein verbrieftes Recht auf körperliche Unversehrtheit eben sozusagen gewahrt bleibt. Und ich sehe hier schon, dass es hier durchaus ein gewisses Ungleichgewicht in den letzten, ja, sagen wir mal, Jahrzehnten sich entwickelt hat, dass die Belange sozusagen schnell irgendwo hinzukommen, obwohl ich gar kein Recht auf Schnelligkeit habe. Ich habe sozusagen nur ein Recht, überhaupt hinzukommen, dem Verkehrssicherheitsbedürfnis der Bevölkerung übergeordnet wurde. Und ich finde schon, dass wir hier ein bisschen was zurückdrehen können. Man sieht das sehr gut in anderen Städten, sei es jetzt in Zürich, sei es in niederländischen Städten, wo man sehr, sehr konzentriert eben auch die Netze entwickelt hat, wo gesagt wurde, okay, wir haben gewisse Straßenzüge, die eben wichtig sind, um die Erreichbarkeit der Stadt oder innerhalb der Stadt zwischen den einzelnen Stadtteilen sicherzustellen. Dort bauen wir entsprechend sichere Infrastruktur. Dort kann ich auch mit höheren Geschwindigkeiten operieren für den Pkw-Verkehr. Und ansonsten dort, wo ich letztendlich nur Erreichbarkeit sicherstellen muss, wo ich eben die Fläche nicht habe, den Platz nicht habe, um separate Infrastruktur zu bauen, dort greifen wir derart ein, dass die Geschwindigkeiten reduziert werden, dass die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den verschiedenen Verkehrsarten sozusagen gesenkt werden und dass dadurch die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer steigt. Und ich glaube, das sollte eigentlich das Ziel sein, welches Kommunen auch in Deutschland vielleicht ein bisschen prioritärer sehen sollten.
Und man darf die Anwohner nicht vergessen, weil Tempo 30 erhöht ja nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern es senkt den Straßenlärm ganz erheblich und es verbessert die Luftqualität.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich wollte nochmal eingehen auf diese Frage, kann man denn Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit fordern, ohne vorher den ÖPNV ausgebaut zu haben, Frau Zülke?
Die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass ich nicht dauernd immer überall in Höchstgeschwindigkeiten hinkomme. Das ist einfach so, weil sonst die Städte nicht mehr lebenswert sind. Wir müssen zusehen, dass die Menschen, die in den Städten wohnen, dass die sicher und ohne übergroße Lärmbelastung sind. Und was bei den Hauptverkehrsstraßen noch dazu kommt, wenn ich da Tempo 50 zulasse und die durch eine Ampelschaltung stark bevorrechtige, dann wird diese Hauptverkehrsstraße dermaßen zu einem Grenzwall zwischen den benachbarten Stadtgebieten. Und das ist nicht nur, also es ist zum einen für die Fußgänger eine ganz erhebliche Trennwirkung, aber es betrifft auch die Radfahrenden ganz total, weil nämlich die Radfahrenden, die Hauptrouten für die Radfahrenden werden in die Nebenstraßen gelegt. Und ich komme an jeden Knoten immer aus der Nebenrichtung her. Und die traditionelle Denke der Menschen, die die Ampelschaltungen programmieren, das ist ja die Nebenrichtung, die kriegen weniger Zeit. Hauptsache in der Hauptrichtung, die Autos, die kommen ganz schnell durch. Also wir haben außer Tempo 30 da noch viel mehr. Und wichtig ist, es geht nicht nur um Verkehrssicherheit, sondern es geht um Lebensqualität.
Und der öffentliche Personennahverkehr, also Busse, würde nicht ausgebremst werden durch Tempo 30?
Busse eben nur in ganz geringem Maße, höchstens so Schnellbusse, die eben große Abstände zwischen den Haltestellen haben. Aber wenn Sie einen vollbesetzten Gelenkbus auf einer Berghochstrecke beschleunigen, da ist er an der übernächsten Haltestelle, bevor er Tempo 30 wirklich erreichen würde.
Man kann das ja mit Zahlen unterlegen. Also in Göttingen hat man das sehr stark gemessen, als es um Tempo 30 Einführung ging. Da haben die Busse auf einen Kilometer maximal 30 Sekunden Fahrzeitverlängerung gehabt. Mhm. Im Schnitt in Tempo-30-Zonen fährt ein klassischer Bus ungefähr 23,5 km/h und im restlichen Straßennetz, also wenn man die komplette Linie betrachtet, ungefähr 26 km/h. Also diese Anteile der Hauptverkehrsstraßen, wo ein Bus mal wirklich schneller fahren kann als 30 oder 50 fährt und so weiter, die sind meistens so gering, beziehungsweise die gefahrenen Geschwindigkeiten sind so gering, dass das nicht viel ausmacht. Und wenn man das intelligent macht und man führt auf einem gewissen Abschnitt Tempo 30 ein, dann gibt es ja durchaus Möglichkeiten der Busbeschleunigung mit Vorrangschaltungen, mit Busspuren und so weiter, um die Geschwindigkeit des Busses auf dem gesamten Linienweg wieder zu erhöhen und stabil zu halten.
Aber nicht in Städten. Ich nehme nochmal das Beispiel Heidelberg, wo es eng ist und wo man sich eigentlich entscheiden müsste, dürfen da nur noch Busse durch oder dürfen da nur noch Autos durch? Beides zusammen geht fast nicht. Was macht man da?
Wenn ich hier gerade mal einwerfen darf, also dieser planerische Ansatz, denke ich mal, ist schon gerade, wenn man Städte und Regionen betrachtet, wichtig und auch zielführend. Ich denke mal, sollte da auch, oder ich bringe mal mit den Gesichtspunkt der Digitalisierung mit ins Spiel. Also Ampelschaltungen sollten heutzutage auch nicht mehr so statisch sein, dass sie quasi von 8 bis 8 immer die gleiche Einstellung haben, sondern eben auf Verkehrssituationen reagieren. Warum auch nicht in Heidelberg dann entsprechende Durchflüsse regulieren, dass die Kraftfahrzeugverkehrsarten, die verschiedenen, hier zu ihrem Recht kommen?
Ja, wobei in den Städten mit den engen Innenstädten, da muss man einfach zusehen, dass der motorisierte Individualverkehr möglichst gering wird. Das hilft denen, die eben das Auto wirklich brauchen, und das hilft dem öffentlichen Nahverkehr. Und die Leute müssen einfach umsteigen. Und da brauchen wir Parkplätze eben außerhalb, und dann sollen die ihr Auto außerhalb stehen lassen. Und in den Innenstädten von diesen mittelalterlichen Städten, da liegt es ja auf der Hand, dass da nicht jeder mit dem Auto reinfahren kann.
Frau Zülke, Sie haben schon angesprochen, die Städte sind ja eigentlich da für die Menschen, die darin wohnen. Also in erster Linie, nicht vielleicht für diejenigen, die da drin Auto fahren, obwohl das manchmal die gleichen Menschen sind. Das ist noch eine andere Geschichte. Ist das so, dass wir lieber Geld für Baumaßnahmen ausgeben, als dass wir langsamer fahren?
Also Baumaßnahmen müssen ja sein. Also ganz egal, ob Sie jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind. Also Schlaglöcher sind für keinen Verkehrsteilnehmer, selbst für Fußgänger, nicht sinnvoll. Und was man auch bedenken sollte, ist, dass gerade in den letzten Jahren, was die Verkehrsinfrastruktur angeht, tatsächlich erfreulich viel Geld reingeflossen ist und sich das auch langsam verstetigt. Und zwar nicht nur für die Straße, sondern auch für die Schiene. Und das ist durchaus eine erfreuliche Entwicklung.
Und man muss dazu sagen, Tempo 30 wirkt eigentlich nur richtig, oder das Anordnen von Tempo 30 wirkt eigentlich nur richtig, wenn ich parallel auch die entsprechenden Umbaumaßnahmen im Straßenraum vornehme. Also es bringt ja nichts, eine breite Hauptverkehrsstraße, auf der bislang 50 oder gar 70 angeordnet war, ein Tempo-30-Schild aufzustellen. Was man dort eben machen muss, ist, die Fahrstreifen zu verkleinern, dass man eben nicht sozusagen von sich aus so schnell fährt, dort entsprechende Elemente einbringen in den Straßenraum, die Geschwindigkeit dämpfen und so weiter und so fort.
Und zusätzlich muss man dann in den Wohngebieten die Straßen so gestalten, dass der Verkehr nicht plötzlich durch die Wohngebiete führt, nach dem Motto, auf der Hauptstraße ist auch Tempo 30, dann kann ich ja geschwind auch durch die Tempo 30-Zone fahren. Und da ist es dann angesagt, dass man die Straßen für den Kraftfahrzeugverkehr unterbricht, dass jede Adresse nur über einen Weg angefahren werden kann.
Mhm. Das Hauptthema ist ja doch immer auch noch Sicherheit. Würden denn sogenannte sichere Kreuzungen nach niederländischem Vorbild was bringen, wenn die bei uns mehr gebaut und geplant würden?
Also zumindest, wenn man hier das schon angesprochene Geld durchaus auch für Aufrüstung, Umbau von Kreuzungen verwendet, ist das sicher auch die Verkehrssicherheit erhöhend. Man wird auch da schon Geld in die Hand nehmen müssen.
Ja, das Problem ist, dass es die eine holländische Lösung nicht gibt. Also auch in Holland gibt es Dutzende verschiedene Modelle, wie die Kreuzungen aussehen. Zu den sicheren Kreuzungen gibt es sicher noch großen Bedarf, dass man da Kreuzungsdesigns entwickelt, die allen Verkehrsteilnehmern Rechnung tragen. Also, weil es geht ja auch um diese Rechtsabbiege-Unfälle, die kann ich ein Stück weit vermeiden, wenn ich den Radfahrer immer ganz weit um die Kurve fahre und neben der, also ein ganzes Stück abgesetzt von der Kreuzung, die Nebenstraße queren lassen. Das ist aber nicht gut für die Radfahrenden. Also das perfekte Design gibt es noch nicht.
Man kann ja mit Grundsätzen arbeiten. Also zum Beispiel die sogenannten freien Rechtsabbieger. Das bedeutet, ich habe eben eine Rechtsabbiegerspur, die sozusagen rechts an der Kreuzung lang verläuft. Die sind eben ein sehr, sehr starker Gefährdungsgrund auch für Fußgehende und Radfahrende. Das nächste Thema ist, was man zum Beispiel aus den Niederlanden lernen kann. In Deutschland ist ja bei den Ampelschaltungen ist meistens so, dass zum Beispiel rechtsabbiegende Autofahrer und kreuzende Fußgänger in die gleiche Richtung parallel grün bekommen und der Autofahrer sozusagen auf die passierenden Fußgänger beim Rechtsabbiegen achten muss. In den Niederlanden gibt es sowas nicht. Dort sind alle Verkehrsströme, die in Konflikt zueinander stehen, können nicht gleichzeitig grün bekommen, sondern es gibt dort eben über die Lichtsignalanlagen und die entsprechenden Umlaufpläne, die dort einprogrammiert sind, immer auch eine Trennung. Und das könnte man natürlich auch umsetzen. Ich glaube, dadurch wäre der Verkehrssicherheit schon viel gedient, ohne groß bauliche Maßnahmen sozusagen vornehmen zu müssen. Was damit natürlich trotzdem einhergeht, ist eine geringere Durchschnittsgeschwindigkeit des Verkehrs in der Stadt, weil natürlich die Rotzeiten dann zunehmen werden. Und hier opfern wir halt, wie schon gesagt, einen Teil von Verkehrssicherheit, der sogenannten Leichtigkeit des Verkehrs, also dem schönen Fließen und dem schnellen Fahren in der Stadt.
Ergänzend würde ich da noch erwähnen, dass auch gerade, was die Unfallforscher sagen, dass gerade diese Abbiegeunfälle sehr problematisch sind. Also da wird ja auch, das wurde vorhin schon mal erwähnt, gegengesteuert mit den Abbiegeassistenten bei den LKWs zum Beispiel. Und da ist auch zu beachten, dass in der Unfallsituation eigentlich selten die hohe Geschwindigkeit eine Rolle spielt, sondern die fehlende Sichtbeziehung zwischen dem Fahrer des Kraftfahrzeugs und dem Fußgänger oder Radfahrer.
Sie sagen, da helfen Abbiegeassistenten. Würden denn auch automatische Bremssysteme helfen?
Ab 2022 sind Assistenzsysteme auf EU-Ebene für die Typzulassung geplant. Also da kommen Sachen, die zumindest warnen vor den Verkehrsteilnehmern im Umfeld eines Fahrzeugs.
Hier muss man aber auch wieder das große Bild aufmachen, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil wir haben eine Fahrzeugflotte, die im Schnitt 8,4 Jahre alt ist in Deutschland. Das bedeutet, ich brauche wieder 8 Jahre, also bis mindestens 2030, bis ich sozusagen fast nahezu in jedem Fahrzeug entsprechende Assistenzsysteme dann verbaut habe, wenn ich sie nicht nachrüsten lasse. Und gleichzeitig haben wir ja diverse Ziele bis zum Jahr 2030. Wir sind eine Verkehrswende. Wir wollen den Radverkehrsanteil steigern. Wir wollen den Fußverkehrsanteil steigern. Wir wollen Verkehrssicherheitsziele erreichen und so weiter und so fort. Und für mich ist das schon eine Diskrepanz, wenn man in den entsprechenden Umfragen sieht, dass viele Menschen eben nicht Fahrrad fahren oder auch sich nicht zu Fuß im Straßenraum bewegen, weil sie Angst haben und dieses subjektive Sicherheitsgefühl eben ihnen fehlt. Ich glaube schon, dass wir hier Lösungen brauchen, die eben unabhängig davon funktionieren, dass es eine Flottenerneuerung gibt, beziehungsweise dass es ein technisches System gibt, was hier das Problem löst. Ich plädiere schon, dass man hier ambitionierter in den einzelnen Kommunen vorgeht, um sichere Straßen zu schaffen.
Also ich würde diesen integrierten Ansatz unterstützen. Also diese Verkehrssicherheitskonferenz in Berlin hat auch genau diesen Ansatz gewählt.
Brauchen wir nicht auch einen doppelten Ansatz, einerseits die Technik, andererseits das Tempo, um den CO2-Ausstoß in den Innenstädten zu verringern?
Da müssen wir alles tun, was irgendwie möglich ist. Also ich meine, wir sind bezüglich Klimaschutz jetzt am letzten Drücker, wo wir noch wirklich was ändern können. Verkehrswende haben wir noch gar nicht. Der Verkehrssektor hat noch keinen Beitrag geleistet zum Klimaschutz. Und da müssen wir jetzt ganz schnell das ändern. Und wir müssen mehr Leute in öffentlichen Nahverkehr bekommen. Das ist natürlich jetzt zu Pandemiezeiten schwierig. Ich hoffe, dass es da bald wieder vorangeht. Und wir müssen in den Kurz- und Mittelstrecken viel, viel mehr Leute aufs Fahrrad bringen. Und da ist es vielleicht interessant, man geht davon aus, dass 60% der Menschen grundsätzlich interessiert wären, mehr mit dem Rad zu fahren, die aber zu ängstlich sind und sich in den Städten nicht trauen, Rad zu fahren. Das sind die, die am Freitag ihr Fahrrad aufs Auto schnallen und raus in Feld, Wald, Wiese fahren und dort eine Runde mit dem Rad fahren am Wochenende und dann wieder in die Stadt zurückkommen. Und die müssen wir kriegen, weil die Hälfte der Autofahrten ist kürzer wie 5 Kilometer. Und von dieser Menge Autos sind vermutlich die Hälfte oder vielleicht sogar mehr, die ohne jegliches Gepäck stattfinden. Also wo wirklich nur die eine Person transportiert wird, die man ganz leicht aufs Fahrrad bringen könnte, die zum Fußballtraining fahren und so weiter. Ja. Und die müssen wir alle rauskriegen aus dem Auto, was dann gleichzeitig unsere Verkehrssicherheit erhöht, als auch den Autofahrern nutzt, die wegen Gepäck oder wegen Mobilitätseinschränkung weiterhin mit dem Auto fahren, und es nutzt den ganzen Anwohnern.
Wie kriegen wir die, Herr Engelmohr? Haben Sie eine Idee?
Ja, also wurde vorhin auch schon angesprochen, vernünftige Angebote, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, auch bezahlbares Autofahren, das ist auch ein Thema, was so im Zusammenhang mit der Klimadiskussion momentan ein bisschen hinten runterfällt. Also die Fahrzeugflotte ist alt, da würde ich dem Herrn Randelhoff recht geben, aber die Leute werden sich schwer mit einem Durchschnittseinkommen neue Fahrzeuge kaufen wollen bzw. können. Und insoweit muss man halt auch schauen, ob man an dem Punkt auf die Möglichkeiten, die der Einzelne hat, also er wird sein Fahrzeug halten wollen, weil das halt für viele Zwecke dient, und er wird es auch bezahlen können wollen. Also insoweit wird man schon zum einen dafür sorgen müssen, dass hier eine bezahlbare Mobilität eben auch das Auto mit einschließt. Ob das unbedingt jetzt in der Innenstadt immer benutzt werden muss, okay, das ist tatsächlich hier eine Frage. Aber jedenfalls, dass das Auto hier mit zum Mobilitätsmix dazugehört, das ist aus meiner Sicht klar.
Nichts eigene.
Also, ja gut, also es gibt ja momentan überhaupt keine Anzeichen, dass trotz der Rahmenbedingungen eine Abnahme sowohl des Fahrzeugbestandes als auch der Nutzung.
Das ist genau das Problem. Wir brauchen aber ganz deutliche Anreize, Fahrzeuge abzuschaffen. Wir haben nämlich in den Städten den Platz nicht für mehr Fahrzeuge. Und in den seltenen Fällen, zum Beispiel wenn in Stuttgart Schnee liegt, ja, dann sehen Sie, 80% der Autos in den Innenstädten, die stehen die ganze Woche. Da wird nirgends der Schnee weggeräumt. Die parken wirklich die ganze Woche und werden nicht bewegt. Das ist völlig sinnloser Einsatz von Geld und Material und eine absolute Platzverschwendung. Und wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, dann brauchen wir ganz deutliche Anreize, diese Autos abzuschaffen.
Herr Engelmohr, Sie sagen,
des einzelnen Nutzers ist das auf gar keinen Fall sinnlos. Also der Einzelne oder die Einzelne weiß ja, warum sie das Auto hat. Also von daher ist das natürlich die Möglichkeit der Nutzung, die hier auch eine Rolle spielt. Und die glaube ich, auch immer so ein bisschen so abgetan wird. Aber ich denke mal, das ist den Leuten ganz einfach wichtig.
Wir brauchen eine Möglichkeit zur Nutzung eines Autos. Aber wir brauchen kein Recht für jeden, sein Auto auf der Straße abzustellen.
Also nur kurz, es ist alles vollkommen richtig und es gehört auch alles so ein bisschen zusammen. Auf der einen Seite haben wir heute eine Gruppe an Menschen in Deutschland, die aus ökonomischen Gründen Schwierigkeiten hat, sich sozusagen einen notwendigen Pkw weiterhin leisten zu können, auch den fahren zu können. Die ist nicht besonders groß, aber sie hat natürlich sehr, sehr große Einschränkungen in ihrem Alltag, beziehungsweise auch um ihren Beruf wahrzunehmen und so weiter und so fort. Das ist ein Problem. Die zweite Entwicklung, die wir gleichzeitig haben, ist einfach durch unser unglaubliches Wohlstandsniveau und weiter steigende Einkommen eine weitere Zunahme von Pkw, insbesondere in Haushalten, die bereits ein, zwei oder sogar drei Pkw besitzen. Also die Zahl an Haushalten, die drei oder vier Pkw besitzen, die ist gerade sehr, sehr stark am Steigen, weil wir es uns einfach leisten können. So, in der Stadt habe ich natürlich die Flächenherausforderung, die Flächenproblematik. Wir brauchen sicherlich auch eine richtige Bepreisung von Fläche in der Stadt. Also ich habe eben, wie gesagt wurde, nicht das Recht, mein Fahrzeug im öffentlichen Straßenland einfach abzustellen. Hier braucht es eben gewisse regulatorische Eingriffe auch von Seiten der Kommunen zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie Quartiersgaragen, wir haben irgendwie zentrale Stellplätze, die gegen Entgelt eben dann genutzt werden können. Und wer sein Auto eben in der Woche nicht braucht, kann dort parken und das entsprechend bezahlen. Und wer es eben häufiger braucht, der kriegt zum Beispiel dann die Anwohnerparkberechtigung, die auch eben entsprechend gegen ein Entgelt im Wohnumfeld oder sowas ausgegeben wird. Das ist ja eine gute Option. Das nächste Thema ist, dass ja gar nicht die Zahl, also im Kontext des Klimawandels, die Zahl der PKWs das große Problem ist, sondern das ganz große Problem ist die PKWs, die wir uns anschaffen. Es sind einfach zu schwere, zu große und insbesondere zu hochmotorisierte Fahrzeuge, die wir uns einfach aus gewissen Gründen kaufen, die nichts mit Mobilität zu tun haben. Ein kleines, leichtes Fahrzeug bietet mir das gleiche Maß an Mobilität wie ein großes, schweres Fahrzeug, hat aber weitaus weniger Emissionen, hat weitaus weniger negative Effekte auf die Umwelt, auf die Menschen etc. pp. Und darum sollte es ja gehen. Es geht ja nicht darum, die Mobilität zu verhindern. Mobilität ist ein Recht, welches jedem Menschen zu seiner persönlichen Entfaltung zukommen und zustehen sollte. Es geht aber darum, die negativen Effekte des Verkehrs letztendlich zu reduzieren. Und das schafft der Staat natürlich. Das schafft der Staat durch eine entsprechende Steuergesetzgebung. Er könnte ja beispielsweise eine Zulassungssteuer einführen, sodass Menschen, die eben sehr hochmotorisierte, schwere Fahrzeuge kaufen möchten, eben entsprechende Steuern drauf bezahlen, sodass kleine Fahrzeuge, insbesondere für die Haushalte, die ökonomisch schwächer sind, subventioniert werden können oder dass eben der ÖPNV gestärkt wird. Hier braucht man schon einen gewissen Ausgleich, einen gewissen regulatorischen Eingriff, weil der Einzelne natürlich den Nutzen für sich persönlich sieht, aber der gesamtgesellschaftliche Nutzen durch entsprechende Eingriffe, glaube ich, gestärkt und gesteigert werden könnte.
Der Platz in der Stadt reicht nicht aus. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Fußgänger, Fahrradfahrer, spielende Kinder erobern sich den öffentlichen Raum zurück, Herr Engelmohr?
Das ist eine schöne Vorstellung, aber die Stadt genügt sich ja nicht selbst. Also zu gut Deutsch, sie werden immer sehr viele Leute haben, die von außen reinkommen und dann auch wieder raus wollen aus den verschiedensten Zwecken. Also das ist jetzt schon fast wieder ein zu enger Ansatz, quasi nur auf die Stadtkerne zu gucken. Man wird die Minimum die Region mit einbeziehen müssen. Also das heißt, es gibt ein Gesamtsystem, was man hier mit berücksichtigen muss. Und insoweit werden Interessenkonflikte ausgeglichen werden müssen, mal so formuliert. Also insoweit wird man da auch immer mit verschiedenen Spielern in diesem Spielfeld zu tun haben.
Also es gibt noch sehr viel zu denken, zu planen, in die Zukunft zu überlegen. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Stellen Sie sich vor, das Auto wäre noch nicht erfunden. Dann käme jemand, der Ihnen sagen würde, es gibt eine ganz neue, tolle Technik, motorisierte Fahrzeuge, mit denen jeder Einzelne mobil und beweglich sein kann, wann er will, wo er will, so schnell wie die Bahn. Allerdings, sie machen Lärm und Dreck und im Schnitt wird diese neue Technik jeden Tag mindestens 8 Menschenleben kosten. Könnten wir sowas unter diesen Voraussetzungen heute mit gutem Gewissen einführen? Was meinen Sie, Frau Zülke?
Also wenn man das vorher weiß, hätte man das Auto vermutlich nie eingeführt, weil der Blutzoll ist wirklich wahnsinnig hoch, den wir die letzten Jahre hatten. Ja, es ist besser geworden, aber wir müssen da uns unbedingt bessere Strategien einfallen lassen.
Im Zweifel lieber vorsichtiger, Herr Engelmohr?
Das wird unter dem Begriff unbekanntes Risiko diskutiert. Die bekannten Risiken, nämlich die Unfälle mit Pferdefuhrwerken, die es damals gab, die waren bekannt. Ja, gefürchtet hat man sich da vor den neuen. Also ja, die Verkehrssicherheit muss erhöht werden. Ja, die Unfallzahlen müssen nach unten. Aber an dem Punkt wäre ich ein bisschen vorsichtig, was sozusagen die Bewertung angeht. Nur weil es neu ist, schätzt man das Risiko höher ein.
Neues macht immer ein bisschen Angst. Wenn sich was ändert, ist es schwierig. Damit hat der Mensch Probleme. Oder, Herr Randelhoff, Sie auch?
Ja, das kommt immer ganz darauf an. Also ich persönlich, wenn ich vor diese Entscheidung gestellt worden wäre, 8 Tote und dafür sozusagen den Nutzen des PKWs, ich persönlich hätte es für mich abgelehnt. Gleichzeitig ist aber Gesellschaft sehr, sehr divers. Der Mensch an sich bequem und versucht auch immer sozusagen seine Bequemlichkeit zu steigern. Deswegen glaube ich schon, dass wir gewisse Risiken dann in Kauf nehmen, die wir vielleicht für uns selber persönlich nicht in Kauf nehmen würden, aber als Gesellschaft dann doch bereit sind zu akzeptieren. Wir tun es ja gerade aktuell auch, obwohl wir um die Unfallzahlen und auch die Verkehrstodeszahlen wissen, stellen wir das System ja nicht per se in Frage. Und ich glaube durchaus, dass es sicher auf der individuellen Ebene, beispielsweise wenn es um die eigene Familie geht, es zu anderen Entscheidungen käme. Aber wie gesagt, gesellschaftlich mit der ganzen heterogenen Zusammensetzung, mit den verschiedenen Interessen, die da aufeinander prallen, ja, haben wir das System, was wir heute haben. Und wir sollten daran hart arbeiten, es zu verbessern.
Runter vom Gas, was bringt Tempo 30 in Städten? Darum ging es heute im SWR2-Forum. Mit dabei waren Herbert Engelmohr, Verkehrsjurist und Sprecher beim AVD, dem Automobilclub von Deutschland, Martin Randelhoff, Verkehrswissenschaftler an der TU Dortmund und Autor des Blogs Zukunft Mobilität, und Gudrun Zülke, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC Baden-Württemberg. Und ich als Moderatorin, mein Name ist Marion Theiß.